On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die deutschen Skispringer auf Kurs, Vierschanzentournee-Sieg. DAZN steigt ab Sommer in der Bundesliga-Konferenz ein und die MT-Melsung marschiert weiter in der HBL und weiter von Sieg zu Sieg. Das alles und noch viel mehr in Folge 253 von On the Pitch, der Sportpodcast. Und es weihnachtet sehr, der erste Advent ist vorbei und damit ja einen wunderbaren ersten Advent auch an David. Moin.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, und quasi unsere erste verbale Adventskerze, die wir vor euch im Podcast anzünden, ist die erste Schlagzeile heute gewesen. Denn nach dem Skisprungwochenende in Ruka, würde ich sagen, machen wir einfach mal den Aufschlag, bevor es die großen bösen Medienhäuser machen, um zu sagen, dass die deutschen Skispringer in der Top-Ausgangslage für die Vierschanzentournee sind. Aber wird nachher noch Thema sein. Wir sprechen natürlich ausführlich über das vergangene Wintersportwochenende, Skispringen, Biathlon, nordische Kombination, Rodeln, Ski Alpin, Bob Skeleton war gar nicht, Langlauf und ja, dann geht's weiter mit der Formel 1 in Katar, vorletztes Rennwochenende. Wir sprechen über die Frauen-EM im Handball, weil sonst keiner tut. Die HBL, außerdem natürlich Basketball, Eishockey, NFL, Leichtathletik. Da gibt es quasi einen fast neuen Weltrekord im Marathon, ja, nicht ganz, aber dazu später mehr. Und natürlich im Fußball sprechen wir nochmal über die Rechtevergabe der Fußball-Bundesliga, wird gleich nochmal kurz Thema sein. Wir blicken zurück auf die Europapokalwoche, was am Bundesliga-Wochenende passiert ist. Dann Vorausschau auf den DFB-Pokal, morgen Abend. Ich bin in Bielefeld, ich werde berichten nächste Woche. Und dann, ja, Kriselndes von der Stirn oder der Glatze von Pep Guardiola und vieles weitere noch im Fußball.
Ganz genau, du hast ja schon richtig gesagt, viel Wintersport heute, der erste richtig große Wintersportblock. In diesem Jahr oder in dieser Saison, in der neuen Wintersportsaison, denn der Biathlon ist in dieser Woche auch eingestiegen. Aber vorher würde ich sagen, kommen wir erstmal zu den Kurznews, richtig?
Genau so sieht's aus. Da müssen wir natürlich mit der Meldung reinstarten. Du hast es eben schon erwähnt, dass DAZN wohl ab Sommer die Bundesliga-Konferenz in Deutschland zeigen wird. Damit wird eine Sky-Erfindung nicht mehr bei Sky zu sehen sein. Es ist nach wie vor ein wenig irritierend, finde ich, aber man kann sich irgendwie dran gewöhnen, muss man. Ist natürlich bitter für das Team da, aber man hat ja nicht alle Rechte verloren. Man zeigt weiterhin die Einzelspiele am Samstagnachmittag, was natürlich absurd ist eigentlich für deutsche Fußballfans. Das Topspiel bleibt bei Sky. Der Freitag kommt neu zu Sky und DAZN behält den Sonntag. In der zweiten Liga sieht es so auch nach Sky aus. Da wird sich wohl RTL das Topspiel sichern, aber viel mehr ist noch nicht offiziell. Eigentlich ist noch gar nichts offiziell von wegen. Ich würde sagen, wir sprechen nachher im Fußballteil nochmal ein bisschen ausführlicher darüber. Ansonsten Screentime Sport. Und dann geht es weiter in den kurzen News mit einer Sportart, die ja gerade im Werra-Meißner-Kreis immer relevant ist, Benny.
Ganz genau, um das Kunstradfahren, neben Radball natürlich, bestimmt zwei der Kernsportarten im Werra-Meißner-Kreis. Spaß beiseite. Aber ja, ein siebenmaliger Weltmeister hat da tatsächlich jetzt mit 28 Jahren seinen Rücktritt bzw. sein Karriereende bekannt gegeben, nämlich der Oberfranke Lukas Kohl. Siebenmal in Folge hat er die Weltmeisterschaftskrone sich aufsetzen können, hat jetzt tatsächlich sein Karriereende bekannt gegeben, also eine absolut erfolgreiche Karriere, die er dann ja sogar relativ früh beendet. Aber ich denke mal, ja, siebenmal in Folge die WM gewinnen, das reicht als Machtdemonstration, um zu zeigen, man hört auf der Spitze auf, genau.
Ja, absolut. Wir wünschen alles Gute für die Zeit nach der Karriere. Wir sind natürlich noch immer offen für solche Sportarten, von daher, alles Gute, Lukas Kohl. Dann kommen wir zum Tennis. Da gibt es nicht so schöne Neuigkeiten, und zwar von Iga Swiatek. Die wurde für ein Dopingvergehen aus dem August mit der Substanz TMZ, Trimetazidin, für einen Monat nun gesperrt. Und ja, so nach der Story mit Jannik Sinner bekommt der Tennissport so langsam ein bisschen Dopingprobleme, ne?
Ja, und ich finde auch irgendwie, also ohne jetzt zu wissen, wie tief jetzt oder wie schwerwiegend der Fall jetzt von ihr ist, finde ich einen Monat trotzdem ziemlich interessant, weil, das hat jetzt keinen großen Einfluss auf die Karriere von Iga Swiatek, gehe ich mal von aus. Aber ja, offensichtlich geht es da um ein kleineres Vergehen, um einen kleineren Fehler, wie ja wohl auch bei Jannik Sinner, ne?
Ja, es geht wohl darum, dass die Dopingproben dann, die in der darauffolgenden Zeit bei ihr gemacht worden sind, nicht in die Richtung gezielt haben, aber naja, ist natürlich trotzdem ein Punkt in diese thematische Richtung, und da muss man weiter beobachten auf jeden Fall, wie das sich im Tennissport weiter abspielt. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Darts. Benny, Du warst letzte Woche nicht da. David und ich haben aber schon mal ein bisschen drauf geblickt, gegen wen es denn die deutschen Gegner bei der Darts-WM zu tun haben. Nun ist auch die Terminierung raus, ohne die jetzt genau durchgehen zu müssen.
Genau, ich glaube, da sei auch nochmal verwiesen auf, ja, zum Beispiel auf die Kollegen von daten.de, aber natürlich auch einfach auf die offiziellen Seiten der PDC. Da lässt sich die gesamte Terminierung nochmal nachverfolgen. Aber ja, was man auf jeden Fall sagen kann, wir können uns, glaube ich, auf eine spektakuläre WM freuen. Wieder eine neue Rekordteilnehmerzahl bei der Darts-WM an deutschen Spielern. 6 Stück. Der erste Schweizer ist dabei mit Stefan Belmont. Menzo Suljovic ist zurück. Also alleine aus deutschsprachiger Sicht fehlt es auf jeden Fall nicht an Geschichten vor dieser Weltmeisterschaft, die ja schon in der nächsten Woche beginnt.
Ach, scheiße, wirklich?
Ja.
Ist er wirklich krank? Ja, klar, 15.12., so sieht's aus. Und Weltmeisterschaft ist fast schon das richtige Stichwort, oder?
Bitte mach den Übergang. Genau, oder ja, richtig, weil es geht ja. Das Doppelspiel. Ich musste gerade selbst, wo will er hin? Aber klar, es gibt ja 2 Weltmeisterschaften im Darts und gerade läuft in Frimley Green im Lakeside Club die altehrwürdige Lakeside-WM, die WDF-WM, vormals BDO-WM, die gerade läuft. Auch da sind deutsche Starter dabei. Das läuft schon ab Freitag läuft es schon. Und auch in den nächsten Tagen geht es für die deutschen Starter los, denn Liam Mendel-Lawrence aus deutscher Sicht bei den Herren und Irina Armstrong bei den Damen ist am Start. Von den Namen her könnte man denken, es könnten auch ganz normal Engländer sein, aber nein, beide starten für Deutschland und wir können uns da auch endlich mal wieder auf eine deutsche Frau bei der Weltmeisterschaft freuen. Auch das ist das erste Mal seit 11 Jahren, glaube ich, wieder der Fall. Auch da war es Irina Armstrong.
Ja, das tun wir auf jeden Fall. Und dann kommen wir mit Blick auf die Zeit ganz schnell zum Wintersport, weil es könnte lang werden, aber wir wollen es natürlich nicht groß über diese Stundenmarke jagen. Wir steigen ein im Skispringen. Es war das zweite Weltcup-Wochenende. Diesmal nach Lillehammer ging es nach Ruka in den hohen Norden, nach Finnland und, was soll man sagen, vorneweg, Pius Paschke auch nach dem zweiten Weltcup-Wochenende im gelben Trikot des Gesamtweltcup-Führenden. Er gewinnt den Samstag, er gewinnt nicht am Sonntag, reicht aber zum gelben Trikot, denn Andy Wellinger feiert seinen ersten Saisonsieg, auch Karl Geiger steht auf dem Podest und wir blicken jetzt einmal so ganz kurz einmal drauf, was in den beiden Wettbewerben so sonst noch zu erwähnen ist. Die Österreicher genauso stark wie die Deutschen, Paschke, Hörl, Kraft ist das Podest am Samstag. Was fällt dir noch auf?
Naja, erstmal, dass Christopher Eriksen Sündal den Vorfall mit den Gates am vorherigen Wochenende in Lillehammer ganz gut verstanden hat. Auch er nämlich mit einem guten Ergebnis mit Platz 4. Auch da soll es ja deutlich sensibler künftig zugehen, was die Gates angeht, dass so ein Vorfall möglichst nicht nochmal geschieht. Aber offensichtlich hat er da kein großes Problem damit gehabt, das zu verstehen. Sonst natürlich Markus Eisenbichler, Platz 8, endlich mal wieder ein Top-10-Ergebnis von ihm. Hat ja letztes Wochenende in Lillehammer die ersten Weltcup-Punkte seit 2 Jahren, glaube ich, einheimsen können nach diesen verkorksten letzten 2 Jahren. Und hat das nicht nur bestätigen können, sondern nochmal ordentlich einrahmen können mit diesem 8. Platz, dass mit ihm auch wieder zu rechnen ist. Das fällt mir auf jeden Fall direkt in den Top 10 auf.
Genau, sonst viele Deutsche in den Punkten. Es gibt natürlich auch den ein oder anderen, der sich jetzt vielleicht durchaus überraschend auch in den Punkten festgesetzt hat, Tate Ferns, der für mich im Fernsehen aussieht wie so ein 11-jähriger Nachwuchsspringer aus Finnland. Aber gut, hat mich schon ein bisschen gewundert. Und das erste Mal Weltcup-Punkte auch für den US-Amerikaner Jason Colby. Der wird am Samstag 28. Gratulation auch dahingehend. Solche Namen wie Kubacki, Ammann, Philipp Raimund, Antti Aalto und so sind nicht in den Punkten. Aber ich meine, das ist ja auch immer ein Spiegelbild von einem Tagesevent. Das kann man über den Sonntagswettbewerb auch sagen. Der hatte nur einen Durchgang, weil eben der Wind dann traditionell in Ruka ein wenig zu stark war. Wie gesagt, Andy Wellinger gewinnt vor Stefan Kraft und Karl Geiger. Und auch da gibt es wirklich auch über das deutsche Team hinaus bemerkenswerte Platzierungen. Ich nehme jetzt einfach mal Platz 5 und Platz 8 für dich heraus, Benny.
Ja, vielen Dank. Arti Aigro natürlich irgendwie doch auch an diesem Tag die größte Überraschung. Mit Platz 5, das ist das beste Ergebnis eines Esten jemals im Skisprung-Weltcup. Also der halbe Finne zeigt sich da an seiner besten Seite. Liebe Grüße an Gerhard Leinauer. Gregor Deschwanden ist, glaube ich, keine Riesenüberraschung mehr, dass er hier auf Rang 6 landet. Auf jeden Fall auch in letzter Zeit sehr, sehr gut dabei. Und auf Rang 8 Renny Kaido, bester Japaner. Während Ryoyo Kobayashi bisher in dieser Weltcup-Saison noch hinter seinen Erwartungen bleibt, kann er sich, glaube ich, relativ glücklich schätzen mit diesem 8. Platz, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Zeichen für das japanische Team, das ja sonst ein wenig schwächelt. Naoki Nakamura in den Punkten. Sonst noch interessant, dass der Kasache Ilya Miserknik Misernik auf Platz 25 auch in den Punkten ist. Und dann, ja, Simon Ammann gerade so, dank eben, dass ein Durchgangs noch einen Punkt mitnimmt. Es war kein guter Tag für Halvor Oechner-Granerüth und Michael Heiberg, aber die wurden auch vom Winde verweht. Das kann dann mal passieren. Ähnlich ging es Markus Eisenbichler und Stefan Laie. Also Ruka zeigt sich von der Ruka-Seite, kann man glaube ich sagen. Die Herren machen in Wiswa weiter und da hoffen wir, dass der Wind dann ein wenig weniger Einfluss hat. Heißt aber nicht, dass der deutsche Einfluss ganz vorne im Ergebnistableau weniger sein muss. Aber die Angst in Richtung Vierschanzentournee macht sich bei uns schon breit.
Ja, ich tatsächlich, wir haben es ja am Anfang gesagt.
Ich habe keine Erklärungsansätze für Pius Paschke.
Nein, ich auch nicht. Aber also es ist ja auch kurios, dass er letztes Jahr irgendwie diesen ersten Weltcup-Sieg einfahren konnte. Das war ja schon kurios. Aber dass er dann diesen Saisonstart feiert, ist wirklich Wahnsinn. Grundsätzlich aber, ja, macht mir fast schon noch mehr Sorgen, dass Stefan Kraft eigentlich auch schon jetzt zum Start sehr gut drauf ist. Zweimal auf dem Podium.
Ja.
Und ja, ich glaube, das reicht schon, um zu sagen, da ist auf jeden Fall mit ihm auch wieder zu rechnen vor der Vierschanzentournee und auch bei der Vierschanzentournee. Deswegen, ja, die nächsten Wochen werden verdammt spannend.
Ja, genau so sieht's aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste große Wintersportart, die mitbeliebteste in Deutschland. Wir gehen zum Biathlon-Saisonstart. Wir bleiben in Finnland, wir gehen nach Kontiolahti. Da lag zunächst nicht mal ganz so viel Schnee, zumindest nicht so viel wie in Ruka, aber naja, sei es drum. Eine Randnotiz aus dem Biathlon, das ist tatsächlich ein Phänomen, das sich gerade ziemlich breit macht, dass die Dopingvergehen von den Olympischen Winterspielen 2010 so ein bisschen ihre Konsequenzen haben. Zum Beispiel hat die Legende Christoph Sumann aus Österreich, läuft eigentlich noch, keine Ahnung, nachträglich noch eine Olympiamedaille bekommen, weil Evgeny Yusyugov aus Russland seinen Uppercut bekommen hat. Also da spätes Glück. Ich hoffe, dass sie dann irgendwie noch eine kleine Zeremonie bekommen, damit man sich so ein bisschen noch freuen kann über die Medaille von vor 14 Jahren. Wir steigen ein in die Biathlon-Saison mit Bennys Lieblingswettbewerb. Am Samstag gab es Single-, Mixed- und Mixed-Staffel und am Sonntag die beiden klassischen Staffeln.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, man kann sagen, mit gemischten Gefühlen schaut man da drauf. Es ging aber ziemlich gut los an diesem Wochenende, zumindest in der Single-Mix-Staffel, was Vanessa Vogt und Justus Strelo angeht. Da konnte nämlich ein dritter Platz am Samstag gefeiert werden. Gerade Justus Strelo zeigte sich da wirklich in bester Verfassung. Ich glaube, nur einen Nachlader brauchte er bei beiden Schießen zusammen. Richtig, richtig toll. Und da waren dann am Ende auch nur Julia Simon und Quentin Fillon-Maillet mit Frankreich und die Schweden um Sebastian Samuelsson und Ella Halvarsson besser. Da sieht es ganz gut aus. Dann ging es aber ja noch später weiter mit der Mixed-Staffel. Da hat es eigentlich wie für Deutschland typisch für einen vierten Platz gereicht, wo ich aber auch sagen muss, lass uns das einfach ein paar Wochen uns mal ansehen, weil Danilo Riedmüller ist plötzlich im Weltcup dabei. Johanna Puff als junge Athletin bei den Damen und mit Philipp Horn, er ist auch jemand da, der nicht immer Stammteil der Staffel war. Franziska Preuß natürlich schon eher, aber vierter Platz, man ist glaube ich konkurrenzfähig, das hat dieser Samstag schon mal gezeigt.
Ja, genau, so würde ich das unterschreiben. Dann gab es am Sonntag die beiden Staffeln, die Herrenstaffel, knapp am Podium vorbeigeschlittert. Frankreich, Norwegen und Schweden belegen am Ende die Podestplätze und die Staffel aus Deutschland, David Zobel, Johannes Kühn, Philipp Navrat und Philipp Horn, am eben vor allem ja in Anführungszeichen dank der Strafrunde von Philipp Horn eben nicht auf Platz 3. Man konnte zwischenzeitlich wirklich gut da vorne mithalten. Und dann gab es noch die Frauenstaffel. Da muss man aber dazu sagen, dass Johanna Puff 22 ist, Julia Tannheimer 19, Julia King 20 und einzig Vanessa Vogt, der quasi große Staffelerfahrung nachweisen kann. Von daher ist der siebte Platz der Frauenstaffel kein großes Drama, weil da fehlt es wirklich an Erfahrung und die konnte da gesammelt werden.
Ganz genau. Ich glaube, da können wir, auch da wird viel passieren in den nächsten Wochen. Julia Tannheimer und Julia King ja komplett neu. Johanna Puff mit ein wenig Weltcup-Erfahrung, aber auch da wird jede Woche, glaube ich, ihr auch noch helfen, um im Weltcup richtig anzukommen. Aber ja, einfach schon, was jetzt schon zu sehen ist, ist, dass Vanessa Vogt, glaube ich, plötzlich muss sie einfach auch eine dieser Führungsrollen übernehmen, weil das Team gerade bei den Damen jetzt so jung ist, ne? Und Vanessa Vogt ist ja selbst noch nicht wirklich eine sehr alte, erfahrene Athletin. Ich glaube, sie ist dafür gerade schon in der Lage dazu, hat ja auch schon Medaillen bei Olympia eingefahren. Dementsprechend, im Biathlon ist gerade sehr viel im Umbruch bei den Deutschen.
Ja, absolut. Und wenn ihr noch ein wenig Nervenkitzel vom Biathlon-Wochenende euch nachträglich angucken wollt, ich kann euch die letzte Runde der Frauenstaffel empfehlen. Die Nationen, die davon relevant sind, sind Schweden und Frankreich. Mehr verrate ich jetzt mal nicht. Viel Spaß in der ZDF-Mediathek. Und dann sind wir nach einer Pause gleich wieder da mit nordischer Kombination Rodeln, Ski Alpin und Langlauf sowie der Formel 1. Bis gleich.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport.
Da sind wir wieder zurück nach einer Unterbrechung und melden uns im zweiten Take wieder mit dem Wintersport. Die nordische Kombination, ja, bei den Damen ist der Weltcup-Kalender weiter ziemlich lückig. Die Herren unterdessen haben jetzt allerdings auch den Start in Ruka hingelegt und, was soll man sagen, aus deutscher Sicht fast so erfolgreich wie, ich würde fast sagen, noch nie, aber das wäre nicht ganz richtig, Benny.
Ja, ich weiß nicht, also dieses Wochenende war wirklich auf allen Ebenen sensationell. In der nordischen Kombi haben wir, glaube ich, uns ein paar Jahre zurückversetzt gefühlt. Wir haben ja vorhin eben noch mal extra geguckt, wann das letzte Dreifachpodest war. Das war 2018, das war so diese Zeit der Golden, genau, ja. Olympia, diese Zeit der Golden Generation eigentlich in der nordischen Kombi. Danach könnte man ja meinen zumindest, hat sich das Feld vorne ein bisschen gelichtet und die Norweger und die Österreicher wurden immer stärker. Aber ja, das Interessante ist ja, dass Namen wie Johannes Rizek und Manuel Feist ja auch schon damals dabei waren, ne? Und plötzlich jetzt wieder große Erfolge feiern. Rizek, der erste Weltcup-Sieg seit 6 Jahren für ihn, auch nach einigen sehr schwierigen Jahren. Manuel Feist meldet sich mit einem Podest zurück. Vinzenz Geiger holt mal eben auch einen Weltcup-Sieg. Und dann eben dieses Dreifachpodium aus Rizek, Julian Schmid und Vinzenz Geiger. Die da einfach mal Jan Magnus Rieber auch hinter sich gelassen haben, ne? Also der trotzdem natürlich ein gutes Wochenende hinter sich gebracht hat, aber die Vorzeichen sind zu gut eigentlich für den Saisonstart.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird sich Vinzenz Geiger jetzt ordentlich einrahmen. Gesamtweltcup 10 Punkte vor Jan Magnus Rieber. Mal gucken, ob das nächstes Wochenende dann beim Heimweltcup des Norwegers in Lillehammer auch noch der Fall ist. Es war auf jeden Fall wirklich ein historischer Saisonstart. Du hast es angesprochen, erstes Dreifachpodest seit 6 Jahren. Das gleiche gilt für den ersten Weltcup-Erfolg für Johannes Rizek. Natürlich liegt Deutschland in der Nationenwertung nach diesem ersten Wochenende vorne. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das unter dem, inzwischen darf er sich ja so nennen, Bundestrainer Erik Frenzel dann auch weitergeht in den kommenden Wettbewerben. Vor Weihnachten gibt es dann noch ein Wochenende in der Ramsau und im neuen Jahr gibt es dann im Januar ja leider nur 3 Wettbewerbe. Es ist ja ziemlich ausgedünnt, insgesamt nur 19 Wettbewerbe in der nordischen Kombination. Das ist wirklich armselig. Es gab riesen Zoff diese Woche zwischen Lasse Ottesen, dem FIS-Renndirektor, und den Athleten, die sich eben beschwert haben, ey, es geht um unsere olympische Relevanz, es geht um unsere Relevanz generell, und dann so einen kleinen Kalender aufzustellen, ist sehr, sehr tragisch. Also ich hoffe, dass sich dieser Winter nicht zu einen Totengräberwinter für die nordische Kombination entwickelt, und das könnte im nächsten Jahr tatsächlich der Fall sein, so bitter es ist.
So ist das, und dann kann man natürlich sich nur wünschen, dass die Saison bei den Herren, aber auch bei den Damen, die ja nächste Woche dann auch in Lillehammer starten, durchaus spannend wird. Auch da haben wir natürlich einige Leute, worauf wir blicken müssen, und ja, man kann der Sportart es nur wünschen, dass es weitergeht wie bisher und dass man weiterhin auch Teil langfristig bei den Olympischen Spielen sein kann.
Ja, genau so sieht's aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Rodeln. Ich kann uns gerne einmal durch die Ergebnisse mitnehmen, die wir in Lillehammer gesehen haben, Benny. Und dann können wir über das große Ereignis gleich nochmal gemeinsam sprechen. Wir starten allerdings mit den Einzelrennen. Julia Taubitz siegt, und das ist sehr, sehr schön für den deutschen Verband, dass man dann gleich den Weltcup-Sieg zum Start einfährt. Merle Fräbel landet am Ende auf Platz 5. Bei den Herren sieht es ähnlich gut aus. Max Langenhahn ist da, der Auftaktsieger in einem sehr, sehr tollen Wochenende, das auch für Deutschland im Ergebnistableau sehr, sehr schön aussieht, weil Felix Loch ja dann doch irgendwie so ein bisschen in alte Form zurückkehrt. Das ist zumindest die Hoffnung auf Platz 3, Timon Krantzianolo auf Platz 4. Das ist natürlich die Nachwuchshoffnung, die da von hinten drückt im Doppelsitzerwettbewerb. Bei den Damen sind Degenhardt Rosenthal hinter einem US-amerikanischen Doppel auf Platz 2 gefahren. Und dann kommen wir vielleicht Ja, nee, wir sprechen jetzt schon drüber. Doppelsitzer bei den Herren. Ein gewisser Toni Eggert ist ja uns mit dem Namen Sascha Benecke noch in Verbindung. Der hat sich allerdings ja letztes Jahr genauso wie Toni Eggert verabschiedet. Und jetzt hat sich Toni Eggert gedacht, ich mach den Broten, ich mach den Bonn, ich mach den Hirscher und baue mir meinen Schlitten sogar noch selber. Und das, was bei rumgekommen ist, lässt sich durchaus blicken, Benny.
Ja, im Doppelsitzer wartet ihr direkt einfach mal im ersten Lauf oder im ersten Rennen, im ersten Weltcup. Der erste Platz auf das Duo, sensationell, damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Ja gut, das Comeback kam natürlich jetzt ein bisschen schneller als bei einem Marcel Hirscher, aber also, er hat sich ja keine Saison Auszeit genommen, aber hat sich dann offensichtlich gedacht, ach, Rücktritt vom Rücktritt, ich bin noch gut genug, vor allem mit eigenem Flitzer. Und das sah dann ja auch im Duo mit Florian Müller echt beeindruckend aus. Auch das Duo Tobias Wendel und Tobias Ahlt hinter sich gelassen, die wurden ja Fünfter, also ich glaube, damit hat selbst ihr Trainer nicht gerechnet, dass es hier tatsächlich direkt im ersten Rennen für einen Weltcup-Sieg reichen würde.
Absolut wild. Startrekord, kleiner Funfact, Startrekord in Lillehammer für die Doppelsitzer der Herren, Eggert Beneken. Bahnrekord, Eggert Müller. Florian Müller ist ja sein neuer Mitfahrer. Ja. Das ist sehr, sehr besonders gewesen. Ich bin gespannt, wie es auch da weitergeht. Und dann haben wir im letzten Winter immer diese Sprint-Weltcups gehabt, wo er die Startzeit quasi nicht mitgezählt hat. Ich fand das ein bisschen befremdlich. Umso besser, dass der Weltverband nachgesteuert hat und stattdessen jetzt Mixed-Wettbewerbe anbietet, das ich sehr cool finde. Und da war Deutschland auch richtig gut unterwegs. Funktioniert ähnlich wie die Teamstaffel, also Einzel, unten ans Pad anschlagen und dann geht's oben weiter. Langenhahn, Taubitz gewinnen für Deutschland 1 und das Doppel Deutschland 2 mit Felix Loch und Merle Fräbel am Ende auf Platz 2. Und das gleiche gibt's auch für den Doppelsitzer. Da ist Deutschland 2 erfolgreich mit Wendel Alt und Marcina Eidberger. Und Eggert Müller und Degenhard Rosenthal als nominell erstes Mix-Doppel auf Rang 7 für Deutschland.
Ja, also auch im Rodeln geht's wirklich beeindruckend los. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Und das macht Bock auf mehr. Bock auf mehr.
Geht in Innsbruck Eagles weiter.
Genau, es geht nach Innsbruck. Innsbruck Eagles, auch das wird sicherlich wieder spektakulär. Und wir gehen über in den Alpinsport. Was soll ich sagen? Es gab ein Platz, den Lena Dürr ganz gut kennt. Und es gab einen ersten Durchgang, den sie auch sehr gut kennt. Und es ist wieder spektakulär, ne? Michaela Schifrin holt Weltcup-Sieg Nummer 99. Und was passiert dann? Man denkt natürlich, okay, spätestens nächste Woche fällt dann auch diese Nummer 100. Und was passiert? Sie verletzt sich tatsächlich am Ende doch schwer und damit wird wahrscheinlich ein bisschen auf sich warten lassen müssen, wann dieser 100. Weltcup-Sieg kommt, richtig?
Zitat: Es gibt zurzeit keinen Grund zur großen Sorge. Ich kann mich nur nicht bewegen. Ich habe eine große Abschürfung und es hat mich etwas aufgespießt. Also es dauert noch ein bisschen mit dem 100. Sieg. Es ist wirklich eine tragische Geschichte gewesen, aber sie ist ja jetzt, so wie es aussieht, nicht komplett weg von der Rolle. Aber ich kann euch eben nicht sagen, wann sie wirklich wiederkommt. Es ist aber trotzdem natürlich tragisch, weil es wäre ein Weltcup in den USA gewesen, in Killington, wo diese 100er-Marke dann fällt. Nun, sei es drum, ist so nicht gekommen. Im Riesenslalom gibt es das Podest Sarah Hector, Srinka Lutic und Kamile Rast. Die sind alle drei auch in den ersten Rennen schon richtig gut unterwegs gewesen. Emma Eicher mit Platz 19 ist für Deutschland in die Punkte reingefahren. Lena Dürr am Ende 34. hat es nicht im Rang 2 geschafft, in Durchgang 2 geschafft. Genau, und dann, du hast den Slalom schon erwähnt, Lena Dürr, Halbzeitführende nach dem ersten Durchgang, wird am Ende Vierte, Camille Rast, Anna Sven Larsson und Wendy Holden, dann nehmen die Podestplätze für sich ein und Lena Dürr wieder mal mit dem Holzrang. Das ist schon wirklich ärgerlich.
Ja, definitiv. Diesen Platz, deswegen habe ich es auch gesagt, kennt sie ja mittlerweile sehr gut. Aber ja, sie hat ja in dieser Saison auch schon gezeigt, dass es auch weiter nach oben gehen kann und dass sie immer noch gut genug dafür ist, auch um Weltcups mitzufahren. Das wird auch weiter der Fall sein. Was mir noch auffällt, dass Wendy Holdener nach diesem ersten Durchgang am zweiten Tag ja verdammt weit weg vom Podium war. Also sie ging da mehr in die Richtung 55, statt wo sich zum Beispiel Lena Dürr als Führende bewegt hat, vor 54 Sekunden bewegt hatte und holte dann mit einem sensationellen Lauf, 52,49, ich glaube auch der beste im zweiten Durchgang, einiges raus, um dann doch noch auf das Podium auf Rang, oder punktgleich sogar, ja am Ende, mit Anna Sven Larsson zu fahren. Auch das sieht man selten.
Nach 5 Weltcuprennen ist Kamil Rast jetzt Weltcup-Führende bei den Damen vor Michaela Schiffens, Rinka Lutic, Lena Dürr in dieser Wertung auf Platz 5. Und die Damen haben auch gleich die erste Absage des Winters zu verkraften. An diesem Wochenende kann es nämlich keine Riesenslalomrennen in Mont-Tremblant in Kanada geben. Da liegt einfach zu wenig Schnee. Über die Bilderdebatte mit der Sportschau müssen wir an der Stelle nichts verlieren. Und die Herren sind allerdings dann mit dem ersten Speed-Wochenende des Winters am Start. Die sind nämlich in Beaver Creek zu Gast. Das ist natürlich auch immer eine der traditionellen Abfahrten zu Saisonstart. Dann können wir euch kurz sagen, Bob und Skeleton war dieses Wochenende nicht. Das geht am Wochenende in Altenberg dann wieder los. Das heißt, dann bekommt Benny auch seine Francesco-Friedrich-Rubrik wieder zurück.
Ja, Gott sei Dank.
Er freut sich sicherlich schon, ja. Und im Langlauf kann ich euch kurz sagen, wie es lief. Aus deutscher Sicht wieder einmal gar nicht so schlecht. Viktoria Kahl, wir starten mit den 10-Kilometer-Rennen im klassischen Stil, ist da in die Top 10 gelaufen. Fast mit Platz 11, aber das, was eigentlich wichtig ist, ist Katharina Hennig. Und da ist es anders als bei Lena Dürr. Wir freuen uns natürlich auch bei Lena Dürr über Platz 4, aber bei Katharina Hennig ist die skandinavische Konkurrenz natürlich immer so groß, dass Platz 4 wirklich immer ein riesiges Ausrufezeichen ist. Mhm. Das können wir bei den Herren nicht sagen, wobei Friedrich Moch natürlich die deutsche Fahne da hochhält. Albert Kuchler 14, Platz 16. Das sind die beiden Platzierungen im 10-Kilometer-Rennen bei den Herren. Coletta Rützek schafft es tatsächlich ins Finale des klassischen Sprints bei den Damen. Das ist was, was wir die letzten Jahre auch nicht wirklich hatten. Deswegen auch dickes Ausrufezeichen da. Bei den Herren hat es niemand ins Halbfinale geschafft und dann hatten noch die 20 Kilometer Massenstartrennen am Wochenende. Und auch da muss man wieder sagen, sind es die alten Bekannten, die die Fahnen hochhalten aus deutscher Sicht. Friedrich Moch wird bei den Herren mit Platz 11 bester Deutscher. Und bei den Damen haben wir, ja, und das ist das, was ich eben angesprochen habe, 2 in den Top 10. Viktoria Kahl und Katharina Hennig belegen am Ende Platz 5 und Platz 6. Und auch noch Pia Fink ist mit Platz 12 richtig gut dabei. Also Peter Schlickenrieder wirkt auch in diesem Winter. Nächste Woche geht es weiter in Lillehammer.
Yes, ganz genau. Klingt alles ganz, ganz gut, ganz positiv. Auch da, die Vorzeichen sind zu erkennen, die positiven. Und ja, ich glaube, David, dann damit können wir das erste Mal in diesem Winter auch den echten Wintersportblock das erste Mal zumachen, richtig?
So machen wir das. Aber es geht ja auf jeden Fall noch ganz ein paar Wochen weiter.
Ja.
Das ist sicher. Dann kommen wir einmal ganz kurz zum vorletzten Wochenende der Formel-1-Saison in Lusail in Katar. Die Weltmeisterschaftsentscheidung bei den Fahrern steht bereits fest. Verstappen hat ja seine 4 Titel jetzt komplett und er gewinnt auch an diesem Wochenende. Das können wir relativ kurz machen. Die Konstrukteurs-WM-Entscheidung, die ist durchaus spannend, denn Ferrari wartet auf den ersten Konstrukteurs-WM-Titel seit, ich meine, 2008. McLaren hat in diesem Jahrtausend noch gar keinen Konstrukteurs-Weltmeisterschaftstitel geholt. Also das wird ein spannender Zweikampf, der sich an diesem Wochenende in Abu Dhabi entscheiden wird. Das Qualifying am Samstag um 15 Uhr, das Rennen am Sonntag um 14 Uhr. Ansonsten, ja gut, Katar, ich denke an der Stelle können wir auf die Highlights verweisen. Es gab eine aberkannte Pole Position gegen Max Verstappen, weil er George Russell blockiert hat. Der hat sich auch ordentlich mit dem Niederländer angelegt. Mhm. Nach dem Rennen, da gibt es gerade ordentliche Headlines, aber das an der Stelle, weil eigentlich der Großteil schon entschieden ist und wir auf die Konstrukteurs-WM-Entscheidung warten, blicken wir dann später nochmal drauf. Aus deutscher Sicht hat es Nico Hülkenberg diesmal nicht in die Punkte geschafft, ist leider nicht ins Ziel gekommen. Oscar Piastri feierte einen Podestplatz im Rennen und im Sprint sogar den Sieg vor Lando Norris, dort Doppelsieg McLaren und George Russell auf der 3. Da Nico Hülkenberg mit 2 Punkten durchaus respektabel, die er da noch mitgenommen hat. So, reicht das zur Formel 1 oder wollen wir noch was ergänzen? Ansonsten?
Nee, ich glaube, so viel lässt sich gar nicht ergänzen, bis auf vielleicht nochmal in einem Satz zu sagen, dass sich Max Verstappen ja gegen Ende doch nochmal sehr souverän aus der Schlinge gezogen hat, die da ihm von McLaren aufgedrückt wurde. Und ja, am Ende auch, glaube ich, gezeigt hat, warum er sich auch am Ende dieser Saison wieder Weltmeister nennen kann. Unter Druck hat er tatsächlich wieder zuschlagen können und damit auch wahrscheinlich verdient diese nächste Formel-1-Krone sich aufsetzen können.
Genau so ist es. Wie gesagt, ein Wochenende steht noch aus und dann ist ab dem kommenden Wochenende auch Formel 1 2024 Geschichte. Wir machen eine Pause und melden uns dann gleich wieder mit allem anderen außer Fußball. Das kommt danach noch. Unter anderem geht es gleich los mit der Frauen-EM im Handball. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder jetzt in Take Nummer 3 mit Handball, Basketball, Eishockey, der NFL und Leichtathletik-News. Und wir starten mit einem Event im Handball, das natürlich mindestens genauso wichtig ist wie die Tabellenführung der MT-Melsung in der HBL, nur dass niemand drüber spricht, Benny.
Ja, die Frauen sind ja auch im Handball immer noch so ein bisschen im Schatten der Herren und so bekommen wahrscheinlich aktuell, wenn man sich vor allem die großen Medien anschaut, die wenigsten die Frauen-Europameisterschaft im Handball mit. Die läuft nämlich gerade schon einige Tage. Die ersten zwei Partien der deutschen Damen liegen auch schon hinter uns. Nach einem Sieg über die Ukraine hagelte es aber leider dann eine relativ deutliche Niederlage gegen die Niederlande. 22-29 ging das verloren. Das heißt, es geht ins Entscheidungsspiel in der Vorrunde. Es geht gegen Island am Dienstagabend um 20.30 Uhr geht es also da um das Weiterkommen und um die K.O.-Phase. Und das Gute ist, ihr könnt das sogar kostenlos sehen, nämlich auf Sportdeutschland TV. Da wird wahrscheinlich sonst wenig darauf hingewiesen. Deswegen hier auch nochmal der Service von eurem On-the-Pitch-Team.
Genau, so sieht's aus. Das ist auf jeden Fall ein Event, das auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Deswegen schaltet da gerne ein. Es wird spannend im Kampf um den Hauptrundeneinzug. Die Isländerin punktgleich mit den Deutschen. 2 Punkte auf Platz 2 bzw. Platz 3. Und dann steigen wir ein ins Geschehen bei den Herren. Wir können es da auch kurz machen in der Handball-Bundesliga. Die MT Melsungen weiter vorne weg. Man hält den Anschluss mit Hannover bzw. behauptet sich da als Tabellenführer, gewann 33-24 gegen Flensburg, während die Hannoveraner die Recken in Lemgo deutlich mit 31-22 gewonnen haben. Wir können ansonsten noch groß erzählen, dass es keine großen Überraschungen gegeben hat. Magdeburg hat in der Bundesliga gewonnen. Das gleiche gilt auch für die Champions League. Da haben die gegen Barcelona 28-23 gewonnen. Die Füchse Berlin gewinnen bei PSG 37-34. Dicke Ausrufezeichenleistung, würde ich sagen. Und in der European League ist es fast schon egal, dass Melsungen das letzte Vorrundenspiel gegen Skopje 30-32 verloren hat. Denn der Hauptrundeneinzug steht ja bereits fest. Und es sind 4 deutsche Teams mit dabei in der Hauptrunde. Das Ganze geht im Februar los. Melsungen und Kiel sind in einer Gruppe und Gummersbach und Flensburg jeweils auch noch. Das heißt, es gibt zum Hauptrundenstart im Februar gleich deutsche Duelle.
Yes, ganz genau. Also trotz der Niederlage gegen Skopje sieht es da grundsätzlich auch weiter in der Europa League sehr gut aus. Aber so viel glaube ich erstmal zum Stand im Handball. Und wir gehen weiter in den Basketball, denn auch da stand die Nationalmannschaft an. Es ging nämlich für die deutsche Nationalmannschaft am Montagabend gegen Schweden um die EM-Quali, also ein Partie in der EM-Quali. Deutlicher Erfolg am Ende. 80-61 konnte man die Schweden schlagen. Und irgendwie war auch so deutsche Woche so richtig beim Basketball, denn es stand ja nicht umsonst auch in der NBA tatsächlich das deutsche Duell an. Die Wagner-Brüder rundum, unter anderem Franz Wagner, mussten tatsächlich gegen Dennis Schröder und seine Brooklyn Nets spielen. Und ich glaube, auch in der dritten Partie, in denen sie gegeneinander gespielt haben, konnte Dennis Schröder nicht erfolgreich sein. Am Ende ging der Sieg wieder an Orlando Magic.
Genau, 92-100. Dabei muss man sagen, bei den Orlando Magic sind da sogar 3 deutsche Spieler auf dem Feld. Neben Franz und Moritz Wagner auch Tristan da Silva mit dabei.
Ja, stimmt.
Und Franz Wagner ist ja richtig gut in Form. 20 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists, war der beste Spieler seines Teams. Auf der anderen Seite Dennis Schröder, 20 Punkte und 7 Assists. Das lässt sich durchaus sehen, aber es hat eben dann nicht zum Sieg gereicht. Das ist der 15. Sieg für Orlando, Platz 3 in der Eastern Conference und Brooklyn inzwischen auf Platz 9. Aber doch immer schön, wenn sich die deutschen Herren da in der NBA zeigen. Und in der deutschen Liga gab es eine Überraschung, denn Bayern hat ordentlich gegen Vechta gefedert.
Ja, ganz genau. Also
Federn lassen,
genau. Knappe Partie am Ende, siegt aber Vechta mit 78-77 gegen Bayern. Also es ist wirklich spannend, was da gerade passiert. Auch Alba hinkt weiterhin den Erwartungen hinterher, verliert diesmal mit bloß 60 Punkten auf der Habenseite gegen Ludwigsburg mit 60-74. Also die ganz großen Namen, die strugglen teilweise immer noch, während die Niners Chemnitz zum Beispiel weiterhin sehr erfolgreich sind, schlagen hier auch die Würzburg Baskets. Und auch sonst, Ratzefam Ulm zum Beispiel gegen Bonn, 95-75. Eine Partie steht noch aus. Heute Abend trifft die BG aus Göttingen auf die Bamberg Baskets und könnte da unter Umständen in Richtung den ersten Saisonsieg schielen, weil auch die Bamberg Baskets sitzen ja unten im Tabellenkeller mit drin.
Genau, Göttingen stand jetzt ja noch Tabellenletzter, da drücken wir die Daumen für die Südniedersachsen, dass es da endlich mal funktioniert mit dem ersten Saisonerfolg. Auch in der Euroleague waren die deutschen Teams nicht erfolgreich, sowohl die Bayern als auch Alba haben dort ihre Spiele verloren, aber da ist Alba ja ebenso wie Göttingen in der BBL-Tabellenletzter. Die Bayern haben im Moment noch ganz gute Chancen auf die Playoff-Phase, also das sieht noch ganz gut aus. Dann kommen wir zum Eishockey, auch da können wir schnell machen, die Löwen Frankfurt weiter auf einem DEL-Play-In-Platz, obwohl sie die letzten zwei Spiele verloren haben, zu Hause eine Klatsche gegen Bremerhaven bekommen, 1-7, gestern in Straubing verloren. Auch Kassel verliert in der DEL 2 das Topspiel gegen Dresden und verliert damit weiter Anschluss auf Krefeld, das ist ziemlich bitter, aber irgendwie ja doch wieder das Kassel-Bild. Und Bad Nauheim schlägt sich mit einem Sieg gegen Ravensburg zwar ganz gut, ist das gleiche Göttingen-Beispiel, man ist da auch Tabellenletzter, aber hat zumindest jetzt die Möglichkeit, so ein bisschen weiter nach oben zu schielen. Das ist das kleine Eishockey-Update und dann können wir gerne mit der NFL weitermachen, die ja irgendwie unaufhörlich weiter in Richtung Super Bowl schreitet und tatsächlich stehen jetzt schon die ersten Teams fest, die den Playoff-Einzug klargemacht haben.
Ja, ganz genau und wenig überraschend ist eines dieser beiden Teams das Team aus Kansas City, nämlich die Kansas City Chiefs, aber auch die Buffalo Bills, die beide vorzeitig den Platz in den Playoffs festigen. Unter anderem, ja, bei den Bills war es wieder Josh Allen, der Quarterback, der gegen die 49ers drei ziemlich packende Touchdowns auch hinlegte. Die Chiefs wiederum siegen knapp gegen die Raiders, bei denen läuft es ja aktuell gar nicht. Auch da konnte man sich dadurch die Playoffs schon sichern. Ansonsten sieht es weiterhin bei den Eagles ganz gut aus. Sie gewinnen gegen die Baltimore Ravens mit 24-19. Saquon Barkley unter anderem mit 107 Yards und einem späteren Touchdown. Mit der Leistung der Partie. Was ist dir sonst so aufgefallen?
Ja, ich denke, wir können hier noch die Minnesota Vikings hervorheben. Die sind gegen die Cardinals erfolgreich gewesen, weil eben kurz vor Schluss noch eine Interception geworfen wird. Am Ende ein ganz, ganz knapper Sieg. 23-22. Damit halten die Vikings Anschluss an die Lions in der NFC North. Und die Lions selber haben jetzt den 11. Sieg in Serie hingelegt gegen die Chicago Bears. Am Ende aber auch nur ein, in Anführungszeichen, knappes 23-20. Außerdem haben die Cowboys das erste Mal nach 334 Tagen ein Heimspiel gewonnen. 27-20 gegen die Giants und auch die Packers waren erfolgreich gegen die Dolphins 30-17. Das freut David Müller bestimmt nicht.
Das befürchte ich auch. Ja, aber es geht wirklich jetzt sehr schnell in Richtung Super Bowl. Ich meine, es stehen dann ja auch rund um Weihnachten noch ein paar tolle Partien an und ein paar Wochen sind noch bevor, aber der Februar ist doch näher, als wir es, glaube ich, im Gefühl haben. Ne? Also, ja, da müssen auch noch...
5 Tage sind es noch. Dann ist die Regular Season vorbei.
Wie viele? Ja. 5?
5.
5. Ja. Oha, ja, es geht um die Wurst langsam.
Es geht um die Wurst, genau so sieht's aus. Dann können wir das auch über die Marathonläufer sagen. Die rennen so, als wenn es um die Wurst gehen würde. Es gibt eine neue 5. schnellste Zeit ever. Es ist die 2. schnellste Zeit in diesem Jahr, gelaufen von Sebastian Sabe in Valencia. 2 Stunden, 2 Minuten, 5 Sekunden, Hut ab, das ist wirklich eine richtige Glanzleistung. Und beim gleichen Marathon gibt es auch einen neuen deutschen Rekord. Letztes Jahr hat ihn Amanal Petros aufgestellt und dieses Jahr wurde er jetzt an diesem Wochenende verbessert von Samuel Fitwi. Bei Olympia 15. geworden, wenn ich mich nicht irre, für Team Deutschland und er hat den deutschen Rekord jetzt um 2 Sekunden verbessert. 2 Stunden, 4 Minuten, 56 Sekunden, Benni. Kannst du trainieren, dann bist du der Nächste. Und dann gibt es noch die World Athlete Awards. Da haben wir ja groß gesagt, ja, eigentlich geht der Sieg nur über Mondo Duplantis. Nein, Letsile Tebogo hat gewonnen für Botswana, der 200 Meter Olympiasieger. Bei den Frauen ist Sifan Hassan erfolgreich gewesen. Die Community regt sich auf. Renaud Lavieny hat einen bösen Kommentar auf der World Athletics Seite hinterlassen. Aber nun, so ist die Entscheidung. Dafür kann ich sagen, nicht nur die PDC ist ein Unternehmen, sondern auch World Athletics. Man will den Leichtathletikverband oder man schiebt die Sport aus sich selber hinaus an. Das hat nicht zwingend mit saudi-arabischen Investoren zu tun, sondern einfach, weil, keine Ahnung, Sebastian Coe Geld loswerden will. Es gibt eine neue sogenannte Kompakt-WM. Also in nur 3 Tagen mehr Preisgeld als bei der klassischen Weltmeisterschaften bei sogenannten Ultimate Championships. Das geht in den Nicht-WM-Jahren jeweils an den Start und geht 2026 los im WM-Stadion vom letzten Jahr in Budapest. Also ein neues Event in der Leichtathletik.
Die Ultimate Championships. Das klingt so ein bisschen von der Bedeutung her wie im Fußball die Nations League, ehrlicherweise.
Ich finde, Ultimate Championships klingt für mich so ein bisschen nach so Cage Fights
Oder ja, ich war gerade bei WWE. Ja, ja, das stimmt.
Ja, ja,
so,
genau.
So ein bisschen, ja, und auch da ist ja auch Show mit im Spiel, aber ja, auch das spielt natürlich in der Leichtathletik eine Rolle. Aber sei es drum, David, ich bin überrascht, wie souverän wir den ersten richtigen Wintersportblock des Winters hinter uns gebracht haben. Wir haben aber dennoch natürlich noch einiges vor uns. Zum Beispiel den Fußball, oder natürlich den Fußball, unter anderem mit der Rechtevergabe der Bundesliga-Rechte. Europapokal war Bundesliga natürlich, Pokal steht wieder an. Pep Guardiola, über den müssen wir, glaube ich, auch nochmal reden. Und du hast Marco Reus auch noch rausgeschrieben, weil es da ja aktuell mit LA Galaxy wirklich sehr, sehr gut läuft. Das alles gleich.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im Fußballteil. Wir liegen gut in der Zeit und das reißen wir uns traditionell mit dem Arsch wieder ein. Deswegen ab in den Fußball. Das Update zur DFL-Rechtevergabe. Im Sommer geht es los mit den neuen TV-Rechten. Dann gelten die Dinge, die jetzt die Bild geleakt hat und die DPA bestätigte. Und ich glaube auch, dass die DFL in dieser Woche auch das dann verkünden wird. Es ist noch nicht alles klar. Die Highlight-Rechte sind noch nicht vergeben. Vieles andere. Ich habe letzte Woche mit David drüber gesprochen, der hat gesagt, es ist ihm relativ egal, wer was zeigt. Hauptsache, er muss nicht irgendwie 4 Abos haben, um die Bundesliga live zu sehen. Es bleibt bei 2. Natürlich insgesamt, wenn du alle Spiele deines Teams sehen willst, ist es trotzdem noch mehr gut. Du kannst ja nicht mehr aus der Champions League in die Europa League absteigen. Das heißt, du kannst nicht in einer Saison Prime, DAZN und RTL Plus für den Europapokal brauchen für dein Team, aber naja, es ändert sich trotzdem was. Mit welchen Gedanken hast du wahrgenommen, dass die Bundesliga-Konferenz bald bei DAZN zu sehen ist?
Also natürlich ist es jetzt erstmal, ich glaube, für man unterschätzt, glaube ich, auch, wie groß der Verlust dieser traditionsreichen Konferenz für Sky doch auch wiegt. Ich glaube, natürlich, die Einzelspiele bleiben bei Sky, aber ich glaube, dieser Traditionsfaktor, wie viele auch gerne einfach bei Sky jedes Wochenende eingeschaltet haben, um diese traditionelle Bundesliga-Konferenz als das Produkt der Firma, ja, es tut, glaube ich, auch Sky sehr weh. Aber ja, gut, es wird weiterhin eine Konferenz geben. Ich glaube, die Gedanken, die ich dazu grundsätzlich hatte, waren eher, und das habe ich auch mehr und mehr auf den sozialen Medien gelesen, dass es auch viele gefühlt haben, diese Bedenken um ein Monopol in der Rechtevergabe. Ich glaube, dieser Gedanke eines Monopols stört die wenigsten. Viele haben, glaube ich, sogar sich dazu geäußert und gesagt,
bitte gebt Sky alles.
Genau, bitte gebt Sky alles. Wir bezahlen auch gerne 10 Euro mehr. Kein Problem, aber alles kompakt und man weiß, wo man was bekommt. Ich finde den Gedanken tatsächlich auch gar nicht so unsympathisch. Wie stehst du dazu?
Naja, also es ist ja eigentlich total irreführend, dass das Bundeskartellamt eben gesagt hat, okay, das war ja in der vergangenen Rechteperiode so, es gibt die sogenannte No-Single-Buyer-Rule, die ist jetzt wieder gekippt worden. Und das hat eben dazu geführt, dass man jetzt am Ende eben mit 5 Abos in der Tasche dasteht, also wenn man jetzt die Europapokale mit reinnimmt. Ich kann das schon verstehen, gleichwohl haben jetzt natürlich wieder einige die Angst, okay, DAZN verliert im Endeffekt nur den Freitagabend, gewinnt die Konferenz und das ist ja vielleicht der Weg hin zu neuen Preiserhöhungen. Also ich weiß nicht, wie sich das Geschäftsmodell weiterentwickeln wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Übertragungen an sich aussehen werden. Sky kann jetzt damit werben, wir haben den kompletten Freitag und den kompletten Samstag, weil das impliziert dann nicht, dass man die Konferenz nicht zeigt. Und DAZN kann halt nicht mal sagen, dass sie den Samstag dazu gewonnen haben, weil sie das Topspiel nicht haben. Das hat Sky behalten und da ist es die nächste größte Überraschung, dass sich halt eben sowas wie Prime Video nicht mit eingemischt hat. Im Kampf um das Topspiel, wobei man auch dazu sagen muss, hätte Sky das Topspiel verloren, wäre es um den Laden sehr, sehr schlecht bestellt, leider.
Das stimmt. Ja, wir müssen natürlich drauf schauen. Ich glaube, wir gucken da auch noch mal und ihr wahrscheinlich bei Screentime auch noch mal genauer drauf. Sobald die erste Konferenz bei DAZN hinter uns liegt, dann kann man die Produkte sicherlich auch besser vergleichen und da noch mal einen qualitativen Unterschied oder Vergleich ranziehen. Aber ja, es ist, glaube ich, doch eine kleine Revolution. Und jeder, also ich glaube, wir alle kennen es noch als Kind, wenn man irgendwo das erste Mal die Bundesliga-Konferenz geschaut hat und wie gepackt man war, dass man so viele Spiele parallel einfach bekommen hat. Und ja, die sind jetzt nicht mehr bei Sky, sondern bei DAZN, aber alles andere später.
Genau, und es gibt dann noch ein paar Pakete, die diese Woche vergeben werden, also Free TV, Highlights und so weiter und so fort. Da geht es ja vor allem auch um die Sportschau, geht um den Doppelpass. Es wird nochmal spannend. Mehr dazu bei Screentime Sport oder eben nächste Woche hier. Dann steigen wir ein in sportliche Fußballgeschehen mit dem Champions League Dienstag. Ich denke, wir machen es dann doch chronologisch, können es schnell durchjagen. Die Bayern souverän zu Hause gegen PSG gewonnen, 1-0. Das ist Bayern-like, während die Leipziger weiterhin ohne Punkt bleiben, verlieren in San Siro gegen Inter 0-1 und Leverkusen ein ungefährdetes 5-0 gegen RB Salzburg. Dein Kommentar zum Dienstag, bitte.
Ja, viele Tore auf jeden Fall an diesem Dienstagabend. Atalanta gegen Young Boys 6-1, Arsenal gegen Sporting Lissabon 5-1, 3-3 Man City gegen Feyenoord und so weiter.
Kein Sieg. Können wir uns schon mal merken.
Richtig, genau, kein City. Sieg. Auf City können wir gleich noch zu sprechen. Aber ja, sonst Bayern holt einen Big Point gegen PSG. Man wusste, Bayern muss noch einiges aufholen, um da sicher dann auch am Ende von den Playoffs reden zu können. Aber wichtiger Sieg hier gegen einen direkten Konkurrenten. Leverkusen überzeugt weiterhin. Bei Salzburg steigt ja jetzt Ruven Schröder ein. Das sei vielleicht hier nochmal gesagt, der bei Leipzig jetzt das Tuch genommen hat. Und ich sag mal so, die Arbeit hört auch für Jürgen Klopp beim RB-Konstrukt nicht auf, weil da läuft es auf allen Ebenen gar nicht. Genau, Liverpool sage ich schon. Leverkusen wundert jetzt, glaube ich, aber tatsächlich nicht. Aber auch für da natürlich ein wichtiger Sieg. Ich glaube, so viel dazu.
Genau, Mittwoch haben wir dann eine Niederlage vom VfB Stuttgart in Belgrad. Und das war sehr, sehr bitter, weil sehr, sehr hoch, 1-5. Es sieht weiterhin nicht gut aus für den VfB in der Tabelle, Platz 27. Da muss jetzt in den letzten Spielen reagiert werden. Sonst wird es da übel. Dann gab es noch ein weiteres Topspiel. Liverpool in richtig guter Form schlägt Real Madrid zu Hause 2-0. Borussia Dortmund, relativ ungefährdeter Auswärtserfolg bei Dynamo Zagreb 3-0. Bei beides Mal, vor allem beim Stuttgart-Spiel, muss man mit dem Umgang der dortigen Fans wirklich Kritik aussprechen. Das darf so nicht laufen. Das ja die 5 deutschen Champions-League-Ergebnisse. Wie gesagt, Stuttgart muss sich ein bisschen bessern und Dortmund ist weiterhin ja das Paradebeispiel aus deutscher Sicht. Dortmund und Leverkusen Platz 4 und Platz 6 in der Tabelle. Deutlich besser als die Bayern. Die klettern immerhin auf Platz 13.
Ja, ganz genau. Bei Stuttgart sei vielleicht noch gesagt, ich meine, gehört zu haben letzte Woche, sie brauchen jetzt 3 Siege aus 3 Spielen. Das Gute ist, man spielt gegen 2 Teams aus dem Tabellenkeller. Einmal Bratislava und einmal Bern. Beide stehen ja noch bei 0 Punkten. Das heißt, da müssen dann auf jeden Fall 2 Siege her. Und dann wartet noch PSG, die auch fairerweise eine gemischte Saison bisher spielen. Aber wir dürfen nicht vergessen, 1-5 gegen Roter Stern Belgrad. Grundsätzlich sieht es gerade alles andere als souverän aus bei Stuttgart. Das wird eine Riesenherausforderung.
Ja, und ich würde sagen, von nicht souverän kommen wir zu sehr souverän. Wir machen den Donnerstag vielleicht erstmal mit der Europa League perfekt. Wir können es nämlich kurz machen. Hoffenheim desaströs in Praga. Das war wirklich ein grottenschlechtes Fußballspiel bei der Europacup-Premiere von Christian Ilzer in der Hoffenheimer Seitenlinie. Praga gewinnt, wie gesagt, 3-0 im Felsendom von Praga. Und die Frankfurter, souverän, wie wir es in den letzten Wochen erlebt haben, diesmal nicht spätes 1-0 in der Europa League am Donnerstag, sondern ein 2-1-Erfolg in Midtjylland. Das Team, das ja im September schon Hoffenheim zu Gast hatte, nun also die Frankfurter Eintracht dort gewonnen. Und dann gab es das Spiel schlechthin. Donnerstag, 18.45 Uhr, die Ostalb hat gebebt, der große FC Chelsea war zu Gast und Heidenheim hat sich wirklich gut geschlagen, am Ende leider 0-2 verloren.
Ja, ganz genau.
Und damit die erste Niederlage überhaupt auf europäischem Boden für den Verein.
Richtig, und das übrigens gegen ein Team, was selbst noch ungeschlagen ist in der Conference League. Chelsea steht nämlich jetzt bei 4 Spielen und 12 Punkten. Ja, es war so ein kleiner Cultural Clash, der sich da an der Ostalb entwickelt hat. Gibt es auch lustige Zusammenschnitte von Fans, die einfach mal befragt wurden, was sie da in der Region so halten und dass sie ihren ersten Glühwein getrunken haben und wie sie Heidenheim so wahrnahmen. Die haben sich sehr wohl gefühlt, hatte ich den Eindruck.
Das ist kein Shit-Hole wie Gelsenkirchen.
Genau, nicht wie Gelsenkirchen, aber die haben sich offensichtlich ganz wohl gefühlt, die Londoner dort in Heidenheim, in einer Region, wo sie wahrscheinlich auch in ihrem Leben nie wieder landen werden.
Ja, wahrscheinlich nicht. Am Ende sind es Tore von Kunku in der 51. und Mikhailo Mudryk in der 86. Wanner vergibt 2 Riesenchancen, schreibt der Kicker. Also ein besonderer Abend mit leider nicht gutem sportlichen Ausgang aus Heidenheimer Sicht. Und dann kommen wir aufs Bundesliga-Wochenende zu sprechen, würde ich sagen. Bei Frauen Länderspiele machen wir danach. So, wir fangen in Liga 3 an. Ich kann wieder sagen, das ist ja Tradition bei uns im Podcast, Und was unsere Vereine so machen, Arminia feiert einen späten Heimsieg durch ein wieder einmal Außenverteidiger-Traumtor von Louis Oppi gegen Ingolstadt. Platz 3 in der Tabelle, gelungene Generalprobe für das DFB-Pokal-Achtelfinale, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Nächste Woche Topspiel gegen Dresden, Platz 2 gegen Platz 3 und vorne weiter Aufsteiger-Energie Cottbus. Es ist absoluter Wahnsinn in Liga 3. Aber das gleiche gilt für Liga 2, denn zwischen Platz 11 und Platz 2 in Liga 2 liegen 3 Punkte. Zwischen Platz 10 und Platz 3 sogar nur 2. Was geht in Liga 2 bei Schalke? Leider wieder einmal nicht viel.
Nee, ganz genau. Ich habe tatsächlich Gott sei Dank nur bis zum 0:1 geschaut, als dann Ragnar Ache seine erste Bude gegen uns netzte. Bis dahin sah es nach einem kontrollierten Spiel aus. Schalke hatte viel Ballbesitz, hat teilweise gute Ballstaffetten gehabt. Ja, dann war es wie so oft, eine Halbzeit bricht das Team in sich zusammen. Und wie? Am Ende ein 0:3 gegen Kaiserslautern, ein Team, was selbst ja eigentlich nur im Tabellenmittelfeld rangiert. Sehr ärgerlich. Gefühlt kämpft ja gerade mehr als die halbe Liga in der zweiten Liga um die Aufstiegsplätze mit. Und dass dieser Schalke-Kader dafür zu schlecht ist, hat das jetzt gerade nochmal gezeigt. Und ich glaube, da darf man auch Ben Manga langsam nicht mal aus der Kritik nehmen, aus der Schusslinie nehmen. Er hat sich da, glaube ich, nicht nur ein eigenes Bein gestellt bei dem Umgang von Karel Gerrards, sondern auch bei der Kaderzusammenstellung. Wie viele der Spieler, der vielen Talente in Anführungszeichen, sind tatsächlich eingeschlagen? Ich glaube, man kann Armin Younes nennen, obwohl der auch schon auf die Kappe von Karel Gerrards ging, der vorher schon als Vereinsloser mittrainieren durfte. Moussa Sila vielleicht noch, der immerhin von der Budenanzahl ganz gut dasteht. Sonst fehlt es tatsächlich an der Breite. Und es geht um nichts anderes als um Abstiegskampf. Und ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich glaube, Kees fliegt auch tatsächlich bis Winter.
Ja, von der Budenanzahl gut dastehen gilt nicht nur für den Weihnachtsmarkt, sondern auch für den FC Schalke 04. Hoffentlich bald auch in der Tabelle. Ja, vorne weiterhin, was soll man sagen, der SC Paderborn 07 mit einem Auswärtserfolg in Elversberg. Vor dem HSV 4 Punkte Vorsprung, Tabellenführer. Mehr kann ich dazu als Arminia nicht sagen. Wir gehen in Liga 1. Freitagabend, Aufsteigerduell auf dem Kiez. St. Pauli gewinnt 3:1 gegen Kiel. Soweit so logisch, wenn man sich die bisherigen Vereinssaisons anschaut. Dann haben wir den Samstagnachmittag. Bremen gegen Stuttgart 2:2, passt in Stuttgarter Bild. Freiburg gegen Gladbach, habe ich getickert, war wirklich krass. Gladbach 1:1, das sage ich seit dem Eröffnungsspiel, belohnt sich nicht mit genug Punkten für die Leistung, die sie bringen. Freiburg unfassbar effizient, auch leider eine gelungene Generalprobe im Hinblick auf das DFB-Pokal-Achtelfinale, später dazu mehr. Augsburg gewinnt gegen Bochum, auch das keine Überraschung. Leverkusen tut sich wieder schwer, gewinnt 2:1 in Köpenick und dann kriegen die Bullen einen übergebraten und zwar fünffach vom VfL Wolfsburg. Nico Mannstein ist in der Red Bull Arena bis an die Decke geflogen, der alte Wolfsburg-Fan. 5:1 gegen Leipzig, also Wolfsburg, Wahnsinn.
Ja, das war irre. Also es stand ja schon sehr schnell 3:0 für Wolfsburg und auch da hat man sich schon verwundert die Augen gerieben. Vor allem, weil ja Leipzig bisher sehr souverän oder solide wirkte in der Bundesliga zumindest. Ne? Das sah ja in Ordnung aus. Man ist auch immer noch auf Rang 4 trotz dieser herben Niederlage, noch vor Dortmund unter anderem. Aber ja, die Tendenz zeigt eher in die andere Richtung. Und Marco Rose, also ich habe das Gefühl, er kommt auch langsam wieder in die Diskussion, ne? Also zumindest in den Medien wird viel darüber geschrieben, dass da keine Weiterentwicklung zu sehen ist, dass die Mannschaft sehr viel von individueller Klasse lebt. Das war ja auch in den vergangenen Saisons durch einen Nkunku zum Beispiel oft der Fall gewesen. Es ist für Leipziger Verhältnisse okay. Aber die Niederlage hat nochmal gezeigt, wie weit man auch von der Spitze doch weg ist.
Ja, genau so sieht's aus. Dann gab es abends noch das Topspiel. Der sogenannte Klassiker Dortmund gegen Bayern. Die Dortmunder zu Hause, ja gar nicht mal so schlecht aufgelegt in dieser Saison. Am Ende erkämpfen sie sich ein 1:1. Die Münchner sind dann spät noch erfolgreich und gleichen aus. Bittere Pille an diesem Abend ist der Ausfall von Harry Kane, der sich einen, Zitat, kleinen Muskelfaserriss zuzieht, fürs DFB-Pokalspiel gegen Leverkusen ausfällt. Gucken wir mal, wie lange er am Ende weg ist. Beachtliche Leistung der Dortmunder auf jeden Fall. Das kann man, ich glaube, so kurz formulieren. Da stimmt mir auch der Schalker zu. Er nickt noch nicht, aber jetzt nickt er schon.
Ja.
Und am Sonntag gibt es noch einen wirklich überzeugenden Sieg und das ist toll. Aus rein hessischer Sicht möchte ich mal sagen, der FSV Mainz 05 gewinnt 2-0 gegen Hoffenheim. Es ist der dritte Bundesliga-Erfolg in Serie. Man steht auf Rang 7 in der Rangliste der Bundesliga. Richtig stark, Hoffenheim weiter im Abstiegsstrudel, jetzt auf Platz 14. 2 Punkte vor Heidenheim, die auf dem Relegationsplatz stehen. Und zu Hause gegen Eintracht Frankfurt verlieren 4-0 am Ende des Tages auf müpfige Art, am Ende nochmal irgendwie ranzukommen. Am Ende ist es aber auch Hugo Ekizike, der noch ein Viertes oben drauf legt. Omar Mamou steht bei 13 Toren aus 12 Spielen. 2 Tore gemacht, dazu Nathaniel Brown. 3 Vorlagen, der Mann des Spiels. Es geht weiter bei der Eintracht.
Das ist Wahnsinn, ne? Also selbst die Spieler, die dann Dino Topmöller dann mal als Ergänzungsspieler eigentlich verwenden wollte, die bomben dann komplett so ein Brown zum Beispiel, der jetzt auch nicht mehr wegzudenken ist aus der Stammaufstellung bei Frankfurt nach ein paar Wochen schon. Also es ist schon wirklich irre, was da gerade abgeht. Da funktioniert einiges. Mamouche ist natürlich der Mann, den jetzt alle auf dem Schirm haben. Aber es ist noch viel mehr bei der Eintracht. Da geht einiges zusammen. Und bei Dino Topmöller scheint genau das Früchte zu tragen, worauf man in der vergangenen Saison komplett gewartet hat. Ne? Dieser Punkt, wo man das Gefühl hatte, es entwickelt sich etwas. Und das muss man wirklich sagen. Plötzlich ist das da. Und plötzlich ist man der Verfolger Nummer 1 von Bayern.
Bayernjäger Nummer 1, ja. Genau so sieht's aus. Ja, man hat sich jetzt von Leverkusen absetzen können. Die Bayern haben 30, die Frankfurter 26, Leverkusen 23 Punkte. Die Eintracht hat keine Verletzungssorgen, Geduld zahlt sich aus, nur Amanda ist verletzt. Ansonsten kann man aus den Vollen schöpfen und das ist in der Dreifachbelastung sicherlich auch auf jeden Fall ganz wichtig. Kleiner Vorschau aufs nächste Wochenende, Bayern gegen Heidenheim, Topspiel Gladbach gegen Dortmund. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir kurz auf den DFB-Pokal voraus. 8 Partien im Achtelfinale, morgen Abend geht's los, 18 Uhr frühe Anstoßzeit. Arminia hat's gegen Freiburg schwer, der Jahn gegen Stuttgart vielleicht gar nicht mal so viel schwerer, oder Penny?
Na gut, wir dürfen nicht vergessen, wo Jahn Regensburg gerade steht, ne? Also da steht man ja trotzdem im Tabellenkeller. Ich glaube, wer der Favorit ist, der eindeutige Favorit ist trotzdem klar, aber man erwischt Stuttgart gerade an einem zumindest verletzlichen Punkt. Das heißt, ja, der Zeitpunkt hätte durchaus ein anderer sein können für Stuttgart.
Ja, im späten Slot gibt es dann das Topspiel schlechthin. Ich glaube, die Bayern haben Vorteile gegen Leverkusen und Darmstadt muss einen guten Tag erwischen, um im Weserstadion erfolgreich zu sein.
So ist es. Also Bayern gegen Leverkusen, manche würden vielleicht sogar sagen vorläufiges Finale, Fragezeichen.
Du bist an den DHB-Pokal an der Stelle.
Genau, auch da gab es das ja schon zuhauf. Da wurde schon ordentlich ausgemistet. Aber ja, das ist schon, es macht natürlich den Rest des Pokals auch nochmal spannender, dass solche zwei Top-Teams direkt schon im Achtelfinale aufeinandertreffen. Ja, und es eröffnet auch ganz neue Chancen für Außenseiter wie Stuttgart, wenn man denn dann Regensburg tatsächlich am selben Tag zuvor schlägt. Weil so viele Top-Teams, das muss man auch dazu sagen, Leipzig gegen Frankfurt nehmen sich auch am nächsten Tag gegenseitig raus, sind nach dieser Runde nicht mehr dabei.
Genau, so sieht's aus. Am Mittwoch haben wir dann um 18 Uhr Köln gegen die Hertha. Köln vielleicht mit dem kleinen Vorteil, außer Fabian Rehse ist bei seinem DFB-Pokal-Comeback in guter Form.
Ja, ganz genau. Der meldet sich wieder zurück. Ist natürlich einer der wichtigsten Männer jetzt bei der Hertha, bei der es ja noch nicht so ganz gut läuft. Und Köln ist, das haben wir auch bisher in der Saison gesehen, durchaus schlagbar. Dann haben sie ihre Spiele, unter anderem auch gegen Schalke, wo sie wirklich, wo man das Gefühl hat, okay, sie sind jetzt absoluter Top-Favorit auf den Aufstieg, aber dann auch immer wieder Rückfälle. Also da sehe ich durchaus Parallelen bei beiden Vereinen. Und das kann in beide Richtungen gehen, diese Partie.
Und Wolfsburg kann sich gegen Hoffenheim denken, eigentlich sollten wir das in der aktuellen Form gewuppt kriegen. Blöd nur, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat. Und dann ist die Ilzer 11 vielleicht auswärts nochmal am Start.
Ja, für mich natürlich eine Partie, die... Ich bin gespannt, wie viele die Einzelpartie Wolfsburg-Hoffenheim sich hier angucken werden. Liebe Grüße an Nico Mannstein, der wird vielleicht einer davon sein. Aber
wird er.
Für mich geht diese Partie schon eher in Richtung Wolfsburg. Wobei ich auch noch auf Ilzer gespannt bin. Ich halte eigentlich sehr viel von ihm. Er hat schon in Österreich gezeigt, was er aus einer Mannschaft, die keine großen Ambitionen nach ganz oben hat, machen kann. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen brauchen. Deswegen, vielleicht kommt der Pokal noch zu früh.
Das könnte gut sein. Dann gibt es noch zwei weitere Spiele. Du hast schon angesprochen, Leipzig gegen Frankfurt. Das ist 1:1 das Abziehbild von Wolfsburg gegen Hoffenheim. Frankfurt in der Favoritenrolle, weil Leipzig in der Krise ist. Vielleicht können die Sachsen einen Heimvorteil ausspielen. Hat gegen Wolfsburg nicht funktioniert. Mal gucken, was Omar Mamouche dagegen zu setzen hat. Außerdem noch Karlsruhe gegen Augsburg. Und da könnte der magische FCA stolpern, aber er zieht sich ja immer wieder irgendwie aus der Schlinge.
Ja, das hat sich auch am Wochenende wieder gezeigt. Ich glaube, es war ja sogar ein Elfmeter, als sie Bochum geschlagen haben, ne? Mit 1-0. Die Partie war schlecht, aber man holt eben die Punkte. So ähnlich kannte ich es mir auch gerade gegen Karlsruhe vorstellen. Aber Augsburg natürlich der Favorit. Spielerisch bleiben sie weiterhin hinter ihren Erwartungen, aber alles andere als einen Erfolg würde trotzdem wundern, glaube ich.
Genau, so sieht's aus. Dann würde ich sagen, kommen wir einmal ganz kurz auf die Frauennationalmannschaft zu sprechen. Es sind in Anführungszeichen nur Freundschaftsspiele, deswegen müssen wir da nicht so ausführlich drauf blicken wie auf die EM-Quali. Es ist ein 6:0 Erfolg im Lezegrundstadion für die Auswahl von, ich sag's immer noch, Neubundestrainer Christian Wück gewesen. Heute Abend geht's gegen Italien und dabei wird Ena Mahmutovic im Tor ihre Nationalmannschaftspremiere feiern und das ist ein wirklich guter Fingerzeig dafür, dass es unter Wück richtig, richtig gut weitergeht und ich glaube, da ist viel möglich in den nächsten Jahren.
Ja genau, wir dürfen natürlich jetzt dieses 6:0 auch nicht überdeuten. Es ist eine Partie gegen die Schweiz, okay, und es ist ein Testspiel. Aber also es hat wirklich Spaß gemacht. Man hat das Gefühl, die Mädels haben wieder richtig Bock, was da auf dem Platz passiert. Und wir haben ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder oder in den letzten Monaten über diesen Führungswechsel auch in der deutschen Frauennationalmannschaft gesprochen. Unter anderem, indem eine Alexandra Popp ja jetzt auch ihre Nationalmannschaftskarriere beendet hat. Man hat aber nicht den Eindruck, dass da was wegbricht, sondern dass da eigentlich auch eher neue Chancen entstehen für das deutsche Team. Gerade Lea Schüller hat mir da vorne sehr großen Spaß gemacht. Und sonst, wir nehmen das Positive mit, aber wir gucken natürlich trotzdem mit einer gewissen Demut auf dieses Testspiel, denke ich.
Und dann gucken wir auch am Freitagabend gerne in das vermeintliche Bundesliga-Topspiel rein. Leverkusen gegen Wolfsburg, Freitag 18.30 Uhr. Das ist Platz 1 gegen Platz 4. Es ist auch da nur zwei Punkte, die die Teams da trennen. Das ist auf jeden Fall nochmal ein kleiner Hinweis. Dann müssen wir nochmal ganz kurz auf den internationalen Fußball blicken, denn Pep Guardiola ist das erste Mal 7 Spiele ohne Sieg. Liverpool gewinnt 2:0 gegen City. Stefan Ortega steht bei City im Tor, verursacht einen Elfmeter, aber es liegt am Ende nicht nur an ihm. Du hast Teile des Spiels gesehen, Liverpool unter Arne Slot in absoluter Bombenform. 9 Punkte vor Arsenal und Chelsea, Brighton auf 4, City in Anführungszeichen nur auf 5, Nottingham auf 6. Da muss Liverpool ja fast nur noch nicht über die eigenen Beine stolpern.
Ja, das war, also, es wirkte, ich habe tatsächlich nur Teile der ersten Halbzeit gesehen, aber es wirkte wirklich wie zwei Welten in dem Moment. Ich glaube, City hat 30 Minuten gebraucht, um das erste Mal in den Strafraum von Liverpool einzudringen, während Liverpool, also diese langen Bälle von Trent Alexander-Arnold zum Beispiel, ne, das ist wirklich Zucker. Diese langen Bälle auf Salah, auf Gakpo, der mir auch wieder sehr gut gefallen hat, die sind so unberechenbar, dieses Team, dass es auch nicht verwunderlich ist, dass sich ja, Liverpool gerade Stück für Stück immer weiter auch in der Premier League absetzt und City, da geht gerade nicht viel und für Guardiola, ich bin ja kein Fan von Trainerwechsel, das sind wir auch beide, glaube ich, zum Großteil nicht. Wir sind da sehr skeptisch, gerade bei einem Mann, der schon so viel auch, der so viel entwickelt hat bei Man City. Aber irgendwas muss gerade verändert werden jedenfalls. Welche Schraube kann ich dir nicht sagen, dafür bin ich nicht der Experte, aber es war schon desaströs, wie man da über weite Strecken gegen Liverpool agiert hat.
Das muss ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich bin aber auch überrascht ob der Tatsache, dass Pep Guardiola vor dem Spiel etwas verändern wollte und das, was er verändert hat, um irgendetwas zu verändern, das hat er selber gesagt, ist der Wechsel auf der Torwartposition.
Ja, ob das spielerisch was ändert, das kann sich jeder jetzt selbst denken. Aber also.
Aber es ist trotzdem erstmal eine interessante Randnotiz für einen Arminia-Fan.
Durchaus. Also Stefan Ortega hat auf jeden Fall seine Chance gehabt und ich finde auch genutzt. Da gab es ja, das hast du mir auch gestern Abend noch geschickt, diesen Ausschnitt, Ortega verschuldet Elfmeter. So ganz war das ja nicht richtig, das hat man auch in den Kommentaren korrekt lesen können. Da wurde wirklich von Walker und Co. Beim Verteidigen auch vorher schon der ein oder andere Fehler gemacht. Aber er hat sich auf der Linie wieder gut präsentiert und hat, glaube ich, wieder ein paar Punkte auch bei Guardiola gesammelt. Also Auch für Ortega würde ich sagen, wäre es ein Fehler, Guardiola rauszuschmeißen.
Ja, gut. Das ist ein Punkt. Mal gucken, vielleicht hofft man da jetzt auf einen Abtritt, damit man ihn nicht entlassen muss, kurz nach der Vertragsverlängerung. Das wird auf jeden Fall spannend. In Spanien wackelt Hansi Flick ein bisschen, also nicht so krass wie Guardiola, bei weitem nicht. Barcelona Tabellenführer, aber nur noch ein Punkt vor Real. Barcelona verliert bei Las Palmas 1-2. Las Palmas ist in der Tabelle 14. Real Madrid gewinnt 2-0 gegen Getafe, da wird der Vorsprung also geringer. Und dann machen wir den Laden dicht mit dem Hinweis, dass ein gewisser Marco Reus seinen ersten Meistertitel feiern könnte. Am Samstag um 22 Uhr spielt Los Angeles Galaxy gegen die New York Red Bulls um den Sieg in der Major League Soccer.
Ja, also ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt in die Zeit von Marco Reus auf der anderen Seite des Atlantiks. Aber
ich auch nicht wirklich, aber so, man kriegt's mit und diese Woche ist es soweit.
Man kriegt's mit und spielerisch hat er, glaube ich, darauf einen großen Anteil dran. Ich habe, glaube ich, bei Copa TS bei Tommy Schmidt mal gehört, der sich mal so ein Spiel in der Nacht reingezogen hat. Das ist doch ein bisschen, also man merkt schon, dass es eine Art Rentnerliga ist, wo Marco Reus tatsächlich auch durch ein, zwei sehr gute Bälle sehr schnell einen Unterschied machen kann. Aber ja, für ihn natürlich ein tolles Ende der Karriere, wenn da jetzt vielleicht sogar noch was Größeres warten würde, der nächste Titel. So viele hat er ja tatsächlich in seiner Karriere auch nicht feiern können, ne?
Genau, danach sieht's aus. Das wäre natürlich schon irgendwie ein Event, wenn das dann ausgerechnet mit LA Galaxy funktioniert. Die Copa Libertadores fand auch statt. Da hat Botafogo gegen Atlético Mineiro gewonnen. Aber mein Gott, wir müssen ja nicht über alles sprechen. Aber das ist noch eine interessante Randnotiz zum Schluss dieser Folge. Und dann würde ich sagen, sind wir durch und melden uns nächste Woche wieder mit natürlich dem Wintersport-Rückblick. Dann der finalen Bekanntgabe, wie es mit den Bundesligarechten aussieht. Und ich werde natürlich berichten, wie das morgen Abend im Elfmeterschießen war bei Arminia gegen Freiburg.
Jawohl. Ich bin sehr gespannt und wir freuen uns natürlich auf den nächsten Wintersportblock. Da wird einiges auf uns warten, auch in dieser Woche. Endlich auch übrigens die Einzelwettbewerbe im Biathlon, da geht es jetzt auch richtig los. Und ich würde sagen, David, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau so ist es. Habt eine schöne. Ciao, ciao.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.